Im Trikot von Grün-Weiß Eimsbüttel.
Das ist Greuther Fürth.
Das ist richtigerweise ist Greuther Fürth, genau. Das habt ihr beide richtig, richtig erkannt als Trüffelschweine des internationalen Fußballs. Sehr gut.
Es ist, aber es ist ein Wendetrikot. Es ist sowohl Greuther Fürth als auch Grün-Weiß Eimsbüttel.
Es ist ganz recht, Herr Dögger, es ist ein, Wendetrikot. Ich habe es mir zur Wende, es wurde mir von Ingo Krenz überreicht zur Wende. Herr Kanzler, es ist ein Wendetrikot. Ja, ganz recht.
Ja. Jetzt natürlich Betis Sevilla, ihr Trottel.
So, naja,
aber
klar.
Lukas wusste das natürlich.
Naja,
Lukas
klar, wusste es. Ich habe Mike zur Seite gerettelt, habe gesagt, lass Miranda denn Sevilla.
So, jetzt ist der Ton gesetzt.
Jetzt haben wir es. Verstehst du?
Sehr gut.
Der alte Simpsons-Gag hier mal. Sag mal, war die auch so enttäuscht?
Nein. Also ab 45 Minuten eigentlich nicht mehr. Also zunächst einmal kommt mir natürlich nach einem Abend wie gestern zugute, dass ich ja nun nominell immer noch Dortmund-Fan bin, Stand jetzt. So konnte ich dieses Spiel jetzt nicht neutral schauen. Aber war natürlich nicht komplett verbittert, weil sonst, also, oder um es anders zu sagen, als jemand, der es mit Borussia Dortmund hält, auch und vor allem in Champions League Spielen, finde ich es bemerkenswert, dass an dem einen Abend, wo ich mal Bayern-Fan bin, dass die Bayern wiederum sofort in den Dortmund-Modus schalten. Das ist doch wirklich, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich bin verflucht.
Vielleicht an dieser Stelle, bevor ich mal ganz kurz hier, ich darf mal ganz kurz zur Ordnung aufrufen. Das hier ist immer noch Fußball MML Königsklasse, präsentiert von Indeed mit Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker. Nur ganz kurz als Information und als Orientierung, damit sie überhaupt wissen, wo sie sind.
Also ja, genau. Das wussten die Bayern ja in den ersten 3 Minuten auch nicht so richtig. Aber ich habe ja bei Schrödi geschaut, in der Bero-Klause am Fußballplatz in Berlin-Mitte, wo wir zuvor gespielt haben, was übrigens eine herausragende Entscheidung war. Ich hatte ja die Wahl, das Spiel von Beginn an zu schauen oder selber noch zu kicken und dann eine Viertelstunde später zu kommen. Ja, ich habe das erste Tor verpasst, aber ich habe selber ein wildes Spiel, ein 6:6 auf dem Platz erlebt und konnte danach bei drei Hellen diesem 1:1 beiwohnen.
Da haben wir beide es sehr ähnlich gehalten, Lukas. Ich habe wiederum auf dem Knacki gespielt. Wir haben um 20.45 Uhr abgepfiffen, um dann pünktlich in einer Kneipe zu sein, die also unweit des Knacki ist, die 2. Das war das ehemalige Finke-Stübchen vor 30 Jahren. Da war ich auch das letzte Mal mit meinem Bruder. Da hatte die Besitzerin noch einen komplett verqualmten Papagei neben der Theke stehen. Dann haben die umgebaut und man konnte herrlich gucken da. Und dann haben wir uns nach dem Platz, also du kennst es ja, also nach dem Kicken sofort verschwitzt und versifft rein in die Bude mit 20 Leuten. Fantastisch. Und ich habe auch das erste Tor verpasst. Also ich kam auch, da stand es schon 0:1 aus Sicht der Bayern, aber ich habe mir dann halt eben auch so 2,5 Pilz reingehauen aus so einer geilen Pilztulpe. Kennst du die noch, wie das in Berlin Schuld heißt?
Ja,
da gibt's ja so, fantastisch.
Also,
und das war natürlich herrlich.
Ja.
Nee, Mike, du nimmst uns unseren Spaß also auf keinen Fall.
Nee, vor allem, weil ich habe ja noch einen für dich, Mike. Dieser gestern Abend. Wäre dieser verqualmte Papagei natürlich das viel bessere Maskottchen gewesen als dieser verschissene und totgespielte Kakadu, den sie da mit sich rumschleppen.
Also es gibt mehrere Fragen natürlich zu klären. Gibt es eigentlich einen Vorspann heute, Mike, oder können wir einfach direkt weitermachen? Die Frage nur.
Also ich bin schon nahe, es ist noch nicht mal die 3. Minute gespielt und ich bin schon nahe an der Verzweiflung. Was man allerdings gehört hat.
Wie die Bayern.
Was man allerdings gehört hat, danke. Was man allerdings gehört hat, diese beiden Herrschaften, Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang, haben zwar Fußball gespielt, aber waren auch wie die Bayern nicht auf dem Weg nach Budapest. FC Bayern München gegen PSG, sprechen wir heute. 1:1 ist ausgegangen, jeder weiß es, in der Addition 5:6. Dembélé brachte die Gäste früh in Führung, Kanes Ausgleich für die Bayern kam um einiges zu spät. In der ersten Halbzeit gab es 2 strittige Szenen, darüber werden wir natürlich auch noch reden. Nuno Mendes hätte nach einem Handspiel eine gelb-rote Karte sehen können. Wenig später bekam Neves den Ball im Strafraum an den Arm. Dafür hätten die Bayern gerne einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Durch den Finaleinzug hat PSG nun die Chance, die Mission Titelverteidigung erfolgreich abzuschließen. So,
fangen wir doch vorne an. Wir haben uns alle, wie wir hier sitzen, und die Menschen im Stadion und die ungefähr 300 Gäste gestern bei Schrödi. Da war noch nie so viel los. Nicht mehr bei einem WM-Finale. Er hatte den Fernseher draußen aufgestellt. Da waren 300 Leute. Halb Berlin-Mitte hatte sich eingefunden. Diese Antizipation, die Erwartung war so groß. Denn wir haben uns blenden. Wir haben uns verführen. Wir haben uns täuschen lassen von der Schönheit des Hinspiels und von diesen Trickbetrüger-Ansagen der Trainer, die gesagt haben, Luis Enrique, wir brauchen 3 Tore. Kompanie, der gesagt hat, es wird noch wilder, es wird noch verrückter. Und alle Walla, so, geil, ich freue mich auf dieses 11-7 zwischen PSG und Bayern München. Und dann wird es halt, und wir hätten es alle ahnen können, sogar ahnen müssen, aber wir waren wirklich, wir waren geblendet. Und dann wird es dieses 1-1. Was macht das mit euch?
Ja, also es war nicht das versprochene Fußballfest. Um mal so pseudoanalytisch ranzugehen, man hat den Bayern, also es war vielleicht ihr schlechtestes Saisonspiel. Das Schlimme an der Sache ist ja, aus Sicht eines Bayern zugeneigten Beobachters, die Bayern waren ja die feldüberlegene Mannschaft, das hast du ja auch am Ballbesitz gesehen und so. Das Spiel hat sich ja weitestgehend sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit rund um den Strafraum der Pariser abgespielt, aber sie haben etwas gemacht, was sie bislang eigentlich noch nicht so richtig gemacht haben, die Pariser. Sie traten plötzlich als defensiv starke Mannschaft auf und die Bayern, spätestens ab Beginn der zweiten Hälfte, du hattest nicht den Eindruck, dass sie aus dieser Überlegenheit irgendetwas machen würden. Also all das, was sie sonst ausgezeichnet hat, nämlich diese totale Präzision, das war überhaupt nicht der Fall. Also die waren halt offensichtlich auch nervös. So, wer geht mir jetzt hier schon wieder auf den Sack? Warte mal bitte ganz
kurz. Micky Beisenherz, wie Bayern München gestern, es klingelt zu früh.
Also, was man bei diesem Spiel gesehen hat, um mal irgendwie so einen ganz armseligen Satz rauszuholen, der noch nicht mal aus dem Fußball, sondern aus dem Football kommt, aber es war ein gutes Beispiel für den guten alten Satz, Offense wins games, Defense wins championships. Das ist nämlich genau das, was Paris gestern gemacht hat und möglicherweise so, und das ist ja, was Lukas gerade am Anfang gesagt hat, auch die Erwartungshaltung, weil alle Trainer gesagt haben, irgendwie das Spiel wird genauso weitergehen, wir müssen 3 Tore schießen, um zu gewinnen, etc. etc. Paris hat das absolute Gegenteil gemacht. Aus dem nominellen 4-3-3 haben sie teilweise mit einer Sechserkette verteidigt, weil sie einfach die beiden Sechser vorne ganz tief zurückgezogen haben. Teilweise haben sie einen Meter vor der Viererkette gestanden, teilweise standen sie in der Viererkette. Und das hat man so in der Form natürlich im ersten Spiel überhaupt nicht gesehen. Und dann ist es möglicherweise auch eben der Unterschied, weil das haben die Bayern eben nicht geschafft, mit so vielen Spielern immer hinter dem Ball zu spielen, hinter dem Ball zu stehen. Ganz oft 10 Spieler hinter dem Ball, meistens 8. Und dann ist es natürlich ein absolut schweres Durchkommen für die Bayern, um dann eben auch Tore zu schießen.
Ich höre aus deiner Analyse heraus, dass es definitiv das langweiligere der beiden Spiele war. Weil es natürlich genau das ist. Weil Luis Enrique seinen defensiven Matchplan hinter einer offensiven Ankündigung versteckt hat. Also der hat alle getäuscht, der hat ordentlich Nebelkerzen gezündet, er hat gesagt, pass auf, natürlich brauchen wir da 3 Tore und wir werden so weiterspielen. Und genau was Mike sagt, weil die Analyse ist ja auf den Punkt. Und dann kommt er dahin und spielt so eine Sechserkette mit acht bis 10 Spielern hinterm Ball. Das ist dann fast so wie Deschamps mit der französischen Nationalmannschaft. Du hast die besten Spieler des Planeten in deinem Kader, spielst letztendlich Underdog-Verteidigungsfußball und machst es dann natürlich aber auch angeführt von Vitinha im Mittelfeld grandios. Sie kommen ja hinter den Ball und sie haben ja auch die Spieler und das zeigt ja auch die Entwicklung. Ich würde nämlich fast sogar sagen, dass das PSG diese Saison sogar besser ist als das PSG, das letztes Jahr die Champions League schon gewonnen hat, weil sie sich noch einen Schritt verbessert haben. Und das ist nämlich dieses Defensive, was Kompanie in der Extreme noch nicht kann mit seiner Mannschaft. Und das hat der Kicker übrigens auch in der Analyse geschrieben, hat gesagt, er muss noch einen Schritt gehen, er muss es schaffen, auf diesem ganz hohen Niveau, das sind die letzten 3%, die auf diesem Level entscheiden, seine Bayern zu stabilisieren, mit dem Kader nächste Saison, da wird es vielleicht 1-2 gute Transfers gehen, auch in die Richtung, aber er muss diesen Schritt gehen und wenn er es schafft, diesen Schritt zu gehen, werden die Bayern auch in den nächsten 2 Jahren die Champions League holen können.
Ja, das wäre dieser Mannschaft durchaus zu gönnen, muss man sagen. Man hat's ja, Mike hat es ja auch in den letzten Folgen MML ja auch, hat sich immer schön einen weggeunkt, und das ja auch völlig zu Recht, dass die Bayern sich immer wieder einen gefangen haben, haben sich nochmal zwei gefangen und nochmal drei gefangen. Das kam jetzt natürlich in diesem Spiel auch zum Tragen. Also die gute Botschaft ist, sie haben sich weniger Tore gefangen als gegen Heidenheim. Ist ja immer auch schon mal was. So. Ist übrigens auch ein bisschen, ist irgendwie auch ein bisschen frustrierend so für so einen durchschnittlichen Bayern-Fan. Weißt du, gegen Mainz und Heidenheim gelingt dir jetzt dicke Gänsefüßchen das Wunder. Aber da, wo es wirklich wichtig wäre, nämlich gegen PSG, da bleibt eben dieses aus. Und das haben wir jetzt auch in dem Spiel wieder gesehen. Sie haben sich das 0-1 ja auch wieder auf dieselbe Art gefangen, wie das 4-2 beziehungsweise 2-4 im Hinspiel. Dann wieder kommt da Dembele an, da kommt wieder ein Angreifer vom PSG.
Na, Kvaratskhelia.
Ja, genau, in den Rücken der Abwehr gespielt, und dann klingelt es wieder. Es ist fast baugleich gewesen zum 4-2.
Was interessant ist, wenn ihr euch mal daran erinnert, was wir nach dem Champions-League-Finale in der letzten Saison und zu Beginn dieser Saison gesagt haben, PSG wird auf jeden Fall für längere Zeit den europäischen Fußball beherrschen, war eine der Thesen, die wir nach dem Champions-League-Finale losgelassen haben. Und Arsenal wird ins Finale gehen, ist zumindest die These, die Lena und ich im Daily ganz zu Beginn dieser Saison rausgelassen
haben. Weit aus dem Fenster gelehnt.
Naja, also es ist zumindest das Finale letztlich, was jetzt am Ende auch gekommen ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, man lässt sich innerhalb der Saison so viel treiben von dem Momentum, von diesen fantastischen Bayern, die sie ja wie immer in der Hinrunde und in Teilen auch in der Rückrunde gewesen sind. Aber es gehört halt eben, und das ist ja das, was ihr auch gerade gesagt habt, zu einer richtig erfolgreichen Saison, gehört halt eben der eine Schritt mehr, und ganz offensichtlich, hätte ich auch nicht gedacht, sind die Bayern dafür noch nicht reif genug.
Aber du musst halt auch auf das Werk von Luis Enrique schauen. Der hat mindestens dieses eine Jahr Vorsprung auf Kompanie. Der brauchte auch erstmal ein bisschen, um sich diese Mannschaft so zu bauen. Und dann hat er auch Glück gehabt, dass so ein Talent wie Doué nach oben kommt, dass Dembele da auf der Neuen funktioniert. Das hat sich ja alles erst gefunden. Wir haben auch letzte Saison so lange über diese desaströse Hinrunde von PSG oder Vorrunde in der Champions League gesprochen, wo sie gegen Bayern verloren haben, wo man sich kaputt gelacht hat und sagt, dieses PSG, die werden niemals ins Champions League-Finale kommen. Die werden, egal mit ihren ganzen Millionen, die werden niemals die Champions League gewinnen. Und dann plötzlich Anfang der Rückrunde, also vergangenes Frühjahr, vor einem Jahr so ungefähr, hat es dann geklickt, und plötzlich war es dieses PSG. Da mussten aber viele Puzzleteile zusammenkommen, und jetzt haben sie das Selbstverständnis, hatten nochmal einen Sommer daran zu arbeiten, hatten noch eine Saison, sind noch ein Stück besser. Also es ist ja auch ganz natürlich, dass Luis Enrique den Kompanie Bayern diesen einen Schritt voraus ist. Der kann aber aufholen, weil er hat das nächste Jahr mit den Bayern. Ich gehe wirklich davon aus, dass er nach dieser Saison, mit dieser Spielzeit im Rücken, mit so viel Lorbeer und so viel Glanz, dass er durchaus an der Säbener Straße aufschlagen kann und sagt, pass auf, die drei Spieler brauche ich. Ich brauche einen etwas größeren Kader, ich brauche noch einen Sechser, ich brauche noch einen Außenverteidiger und noch einen besseren Backup für Harry Kane. Und wenn sie ihm die Wünsche erfüllen, dass die Bayern den nächsten Schritt gehen können. Denn es ist ja nicht viel, aber es reichen ja diese Nuancen. Und wenn man sich das Hin- und das Rückspiel anschaut, im Hinspiel war PSG genau dieses eine Tor besser in der Offensive. Und im Rückspiel waren sie einfach cleverer, und wie Mike es ja auch analysiert hat, in dem, wie sie gespielt haben gegen den Ball und wie sie als Kette standen und wie sie verteidigt haben, waren sie die eine Nuance besser defensiv. Und das reicht dann in Summe zu dem einen Tor mehr. Aber es ist auch nur dieses eine Tor. Das ist marginal. Es gibt zwar den Ausschlag, aber das kannst du aufholen. Und deswegen freue ich mich schon wieder auf die nächste Saison.
Also für die Analyse war auf jeden Fall das Hin- und das Rückspiel wie Kontrastflüssigkeit. Du hast also ganz eindeutig gesehen, wo die neuralgischen Punkte sind, wo es zieht. Und da kannst du natürlich ansetzen. Das ist klar. Aber Lukas, die Frage ist, hat Kompanie noch diese Chance?
Interessanterweise
ist ja noch zu halten.
Ja, interessanterweise wurden ja beide Innenverteidiger bei Bayern ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Natürlich ist es euch aufgefallen.
Mhm. Das habe ich schon gemerkt.
Upamecano am Ende, das wird taktische Gründe gegeben haben, aber dass Tah ausgewechselt wurde, war dann doch etwas überraschend, wie ich fand.
Aber erinnert ihr euch an vergangene Woche, wo wir darüber gesprochen haben, auch vor dem Hintergrund des Zitats von Mats Hummels, der gesagt hat, die haben es ja trotzdem grandios verteidigt. Und das habe ich noch nie gesagt über eine Mannschaft, die 5 Gegentore kassiert hat. Und dann waren Kickernote 2,5 für Upamecano und 3,0 für Tah. Und jetzt, wir reden über Nuancen. Jetzt waren Kickernoten Upamecano 4 und Tah 3,5. Und das ist es dann genau. Das ist der Unterschied, weil dann musst du halt gucken, wie spielen sie gegen den Ball, wie verteidigen sie, in welcher Verfassung sind die Innenverteidiger. Und dann geht der Blick natürlich von hinten nach vorne. Und wenn dann ein Olise, der fabelhaft war im Hinspiel, auch nur eine 4 beim Kicker bekommt, weil er irgendwie gar nicht auf dem Platz war. Also der wirkte ja fast lustlos, als hätte er gesagt, nee, weißt du was, am 30. Mai, da habe ich schon was vor. Und das hat man von ihm ja auch noch nie gesehen. Also war das erste Mal, dass Olise, der über allem schwebte diese Saison, menschliche Züge wieder hatte.
Ja, also das war, du hast es ja, ich habe es ja auch schon gerade gesagt, du hast es denen halt angemerkt, dass da was fehlte, dass die Nervosität da war. Also die Nervosität war nicht so groß, dass jetzt PSG sie überrollt hätte. Das ist nicht der Fall. Also dafür hatten die Bayern noch ausreichend Dominanz. Aber sie waren halt einfach wirklich so unglaublich unpräzise. Sie haben so ganz vor allen Dingen nach vorne hin, klar, weil die Pariser natürlich auch ordentlich dicht gemacht haben, aber sie haben nach vorne hin so gespielt wie wir auf dem Knacki. So Kimmich spielt dann da mal so Bälle rein, so nach dem Motto, ja, gucken wir mal, was passiert. Vielleicht kommt ja was Gutes bei raus. Es war alles immer unpräzise. Es fehlten immer so 5 Pfennig zur Mark. Und das hast du schon gemerkt. Und da war im Grunde mit Beginn der zweiten Halbzeit war schon klar, das wird nichts mehr. Weil du kannst dir ja vorstellen, Kompanie macht die Ansprache in der Kabine, sagt denen vermutlich die richtigen Dinge. So, dann wird die zweite Halbzeit angepfiffen und frei nach Dragoslav Stepanovic, erster Ball gleich scheiße.
Exakt.
So, und da war klar, in dem Moment war klar, das gibt nichts mehr. Also das war wirklich, wirklich ein bisschen traurig. Und dann nochmal, für mich als Dortmunder, auch eine sehr, sehr vertraute Situation, dass eine Minute vor Abpfiff Harry Kane dann natürlich noch das Tor macht, wo du als Fan da auch sitzt und sagst, ja, dankeschön, das hat es jetzt auch nicht mehr gebraucht. So, das kenne ich ja alles aus der Champions League.
Ist übrigens interessant, dass du das sagst mit diesem Gefühl, das wird nichts mehr. Das hatte ich tatsächlich so, ich würde sagen, in der 35. Minute zum ersten Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dieses Spiel läuft irgendwie total unrund und mein Gefühl sagt mir, das verlieren die Bayern heute.
Ja, weil ihnen die Präzision gefehlt hat und man gemerkt hat, dass ein sehr reifes PSG da nichts anbrennen lässt. Es ist diese alte, kann man gerne, muss man sich, glaube ich, mit Rainer Kallmund-Stimme denken. Du kannst heute, nee, oder wir könnten auch bis Sonntag weiterspielen. Da wird das zweite Tor nicht fallen. Das war so mein Gefühl. Also die Bayern, natürlich treffen sie noch durch Harry Kane, weil sie immer treffen in dieser Saison. Aber dieses zweite Tor, mir fehlte die Fantasie, so ab der 55. Minute fehlte mir die Fantasie, wie sie die zwei Tore schaffen wollen, um in die Verlängerung zu kommen. Was absurd ist bei einer Offensive, der man vorher zugeschrieben hatte, dass sie auch gegen PSG im Rückspiel 5 schießen können.
Ja, ja.
So, das ist dann wirklich aber auch ein großes Lob, ein großes Kompliment für den Matchplan von Luis Enrique. Er hat
so, jetzt reicht's mir hier mal, Matchplan Luis Enrique, ich will da jetzt nichts davon
ja, dann
hören.
Dann habe ich noch einen, dann habe ich aber noch einen für dich, nämlich den Titel dieser Folge. Weil PSG natürlich mit diesem Trainer jetzt im Champions League-Finale steht, kann der Titel nur sein, Enrique lupfen jetzt.
Oh Gott. Mein Gott. Oder wie mein Kumpel André gestern sagte, weil es ging ja um Olise und seine dann doch wirklich nur durchschnittliche Leistung. Ja. Und die Frage, wenn er nur am Wochenende trifft, ist er dann der Sunday Olise? Ne? Also es ist ja Fragen über Fragen. So. Ne?
Ach, wegen Ikpeba. Ja.
Leute,
genau.
Worüber wir reden müssen. Und man merkt schon die Dynamik auch dieses Podcasts. Wir sind relativ schnell schon durch mit der Analyse. Das war ja nach dem letzten Spiel anders. Da haben wir uns ja förmlich wie das Spiel auch war, in Rage geredet und zack, waren schon 40 Minuten um. In diesem Fall haben wir jetzt, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, 10, 12 Minuten eigentlich dieses Spiel schon analysiert. Aber wir müssen natürlich trotzdem über eine Sache. Wir müssen trotzdem über eine Sache reden. Und ich fange jetzt erstmal allgemein damit an.
Ja.
Dass in einem oder in 4 Champions League Halbfinals jedes Mal über den Schiedsrichter nach dem Spiel geredet wird, ist natürlich wirklich ein fragwürdiger.
Es ist ein Armutszeugnis.
Es ist ein Armutszeugnis und es ist natürlich ein mittlerweile sogar fragwürdiges, ein fragwürdiger Zustand des jetzt sogar europäischen Schiedsrichterwesens.
Ja, ich habe doch in unsere Gruppe geschrieben, nach 24 Minuten in diesem Spiel habe ich euch geschrieben, jetzt müssen wir uns morgen schon wieder über so ein verpisstes Handspiel unterhalten. Ich habe so die Schnauze voll. Das kann doch nicht wahr sein. Dann hast du ein Rückspiel Bayern gegen PSG, der Hochadel des Fußballs trifft sich und wir reden jetzt wieder drüber, ob der bei dem einen, ob da die Hand vorher oder ob Leimer mit der Hand und dann Befreiungsschlag hinten und gegen die Hand von Dings und du bist so, es kann doch nicht wahr sein, ey. Und es ärgert mich, weil natürlich auch die Foren wieder voll waren und unter der Zusammenfassung auf YouTube und dann kapriziert es sich wieder auf diese Szenen, obwohl ja in den anderen 90 Minuten, in der restlichen Zeit auch ein trotzdem sehr gutes Fußballspiel stattgefunden hat. Es hängt nicht daran und ich hasse es aber, dass es immer wieder zu diesen Diskussionen führen kann.
Ja, total. Also ich hatte schon den Eindruck, dass es da bei der ersten Handsituation ein Gelb-Rot hätte geben müssen. Das schien mir vor allen Dingen in der Logik der Karten und Elfmeterpfiffe, die es sonst gegeben hat, schien mir das nur konsequent zu sein. Es ist aber schlussendlich auch wurscht, denn die Bayern haben auch nicht so gespielt, dass man jetzt behaupten könnte, die seien da jetzt brutalstmöglich verpfiffen worden. Also es hat jetzt nicht an der Schiedsrichterleistung gelegen, dass die Bayern gestern ausgeschieden sind. Das muss man schon, glaube ich, auch ganz deutlich sagen.
Es wäre, glaube ich, dann quasi der Vorteil gewesen, wenn es das gegeben hat, entweder gelb-rote Karte oder Elfmeter oder möglicherweise sogar beides. Es wäre der Vorteil gewesen, mit dem Bayern dann noch eine Chance gehabt hätte, gegen Paris zu gewinnen und sich letztlich durchzusetzen.
Das ist schon richtig. Klar, ja logisch, wenn da einer fehlt bei Paris, ist die Chance natürlich deutlich größer, dass man die bezwingt. Aber ich würde es halt eben nicht daran festmachen.
Aber erinnert euch an das Spiel gegen Real Madrid und an die gelb-rote Karte von Camavinga, über die wir uns natürlich, all jene, die an diesem Abend zu den Bayern hielten, gefreut haben. Aber wo es auch fraglich war, ob wenn das so gegen die Bayern gepfiffen worden wäre, ob wir alle gesagt haben, ja, das passt schon. Also es war ja auch eine fragwürdige gelb-rote Karte. Und hier war es halt auch so auf der Kippe und vor allen Dingen, also wenn ich jetzt nicht alles falsch verstanden habe nach dem dritten Hellen, hat er es doch so interpretiert, dass Leimer den Ball schon vorher an die Hand bekommt, bevor es dann überhaupt zu dem Handspiel von Nuno Mendes kommt. So,
genau.
Das ist das eine. Und das andere ist ja das ist ja dieses Handspiel von
Neves?
João Neves, der doch aber einfach einen Befreiungsschlag an die Hand bekommt, wo man sagt, das ist doch weder eine kontrollierte Aktion noch eine Offensivaktion und der Bayern.
Ja. Und das Regelwerk sieht wohl vor, dass man dann gar nicht pfeifen darf.
Max Eberl hat ja nach dem Spiel gesagt, ihr habt ja alle mit Schiedsrichtern wahrscheinlich schon getextet und so weiter. Dann gibt es die eine Hälfte, die gesagt hat, es ist ein klarer Elfmeter. Die andere Hälfte, die gesagt hat, es ist kein Elfmeter. Also das ist ja schon mal als allererstes mal irgendwie eine Situation, die so in der Form nicht sein darf, dass zum Beispiel Manuel Gräfe quasi von Skandal sprach. Gut, das tut er jetzt immer, aber
muss ich gar sagen. Ne,
das ist sein neues Mantra. Und gesagt hat, es ist klarer Elfmeter. Ich habe mit zwei, drei Schiedsrichtern getextet, die alle gesagt haben, genau das, was Micky gerade beschrieben hat, dadurch, dass der Ball nicht von einem Spieler von Bayern München, sondern vom eigenen Mann und aus ungefähr anderthalb Metern gekommen ist, es also ein Befreiungsschlag gewesen ist, der an die Hand gegeben ist, kann es keinen Elfmeter geben. Das sieht das Regelwerk auch so vor. Wie gesagt, es gibt dann eben auch Manuel Gräfe, der sagt, es ist ein klarer Elfmeter, aber all die, mit denen ich geschrieben habe, haben gesagt, es ist auf keinen Fall ein Elfmeter.
Ja, dann nehme ich das jetzt einfach mal so zur Kenntnis, ne?
Ja, wenn die Leute vom Fach sind.
Und die andere Situation mit Leimer ist halt eben so, genau, das hat er so gesehen, also gehen wir jetzt mal davon aus, das hat er so gesehen, dass der Ball an die Hand gekommen ist. Wahrscheinlich war er auch ganz froh, dass er in dieser
Frühphase... Schiedsrichter in deiner Umgebung warten auf deine sündigen SMS. Auf dieser Seite warst du ja, ne?
Ja.
Schiri-Scout 24.
Genau, da waren.
Ja, ne, ist richtig. Lüsterne Schiedsrichter in deiner Umgebung warten auf Texte. So, Lukas ist...
Ich versuche die ganze Zeit zu verifizieren, ob das, was überall drunter stand in den Kommentatoren, überhaupt richtig ist. Weil es hieß, der VAR, also der Videoschiedsrichter, sei ja Portugiese gewesen. Und das zumindest hätte ein Geschmäckle, wenn man sich anschaut, welche beiden Spieler dort den Ball an die Hand bekommen haben oder eben
aber
nicht.
Aber das ist mir auch irgendwie alles ein bisschen.
Ja, aber du weißt doch, was es ist.
Ja, ja. Ich hätte übrigens gerne gehabt, dass Thorsten Legert auch dieses Spiel kommentiert, weil jetzt ist es mittlerweile selbst im spanischen DAZN angekommen, dass sich irgendwelche Spanier beömmeln über Thorsten Legert, der ja das Spiel Schalke Düsseldorf kommentiert hat. Ich weiß nicht für welchen Dienst, aber es war auf jeden Fall auch ein Bewegtbild. Und als Karaman das Tor machte, machte also Thorsten Legert. Sagen wir mal, er ließ sich zu also mehreren Steißschaukeleien hinreißen lassen, so als hätte Emiliano Martinez gerade nochmal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und darüber haben die Spanier sich also sehr, sehr amüsiert, weil sie sowas also im deutschen Kommentatoren- und Expertenwesen auch noch nicht gesehen haben. Da muss ich auch sagen, da ist auch für mich der Ton bei Magenta gesetzt. Da ist also einiges, was von mir zu erwarten ist in Zukunft. Ne?
Dankeschön, die Regie hat es nämlich geschrieben. Der Hauptschiedsrichter des Spiels war Portugiese, João Pinheiro, aber die Assistenten Bruno Miguel Alves Jesus und Luciano Antonio Gomes Maia sind auch aus Portugal und der Videoassistent ist Italiener und der VAR-Assistent ist Portugiese. Und da sehe ich dann doch eine Verschwörung.
Das ist ja im Grunde genommen, das sind ja Szenen wie im Alten, beziehungsweise das sind ja Szenen wie im Neuen Testament, wenn es dann plötzlich heißt, Jesus hat uns beschissen, der Scharlatan.
Wie schlimmer ist, vier Portugiesen und ein Italiener, haben die sich aus dem Weinkeller gemeldet?
Oh Gott, oh Gott. Ja, also ich, ach Gott, ey, ich würde mich an solchen Sachen da
aber
nicht
festlegen. Aber du weißt doch, wie es ist. Also ja. PSG, das schrieb auch jemand nach dem Hinspiel, es ist ja auch wahnsinnig unfair, das ist halb die französische und halb die portugiesische Nationalmannschaft, die wahrscheinlich zwei der besten 4 bis 5 Nationen auch jetzt bei der Weltmeisterschaft, also der sehr enge Favoritenkreis für die WM. Und dann hast du auch noch einen portugiesischen Schiedsrichter, der bei dem portugiesischen Nationalspieler Nuno Mendes sagt, nee, ist keine gelb-rote Karte und der bei Joao Neves sagt, ist auch keine rote Karte, beziehungsweise kein Handspiel, kein Elfmeter. Das ist alles Quatsch, aber sowas kommt von sowas. Ich stelle nur Fragen, meine Freunde.
Sag mal, du driftest ja dermaßen in den Bereich der Verschwörungstheorien ab. Solltest du nicht eigentlich irgendwo in der Ostsee sein und Timmy retten? Ne? Ich mache mir große Sorgen. Ne?
Wir machen uns
also,
alle Sorgen.
Du driftest ja dermaßen, du driftest ja dermaßen ab. Ja. Das ist ja unglaublich.
Ja.
Ist ja akuter Aluhut-Alarm. Ja, also auf jeden Fall so oder so ein durchaus bewegendes Spiel. Ich bin froh, dass ich also kein Bayern-Fan, also ich habe ja gesagt, wenn ich nach dieser Saison immer noch kein Bayern-Fan bin, dann werde ich es nie mehr. Und ich kann jetzt also zumindest sagen, ich werde es vermutlich nicht mehr werden. Bin ich unglücklich da. Aber es macht es mir natürlich leichter, im Finale einem Club die Daumen zu drücken, den ich natürlich immer schon irgendwie, also wir wissen alle, ich habe ungefähr 25 Clubs, die ich alle super finde, aber Arsenal gehört natürlich grundsätzlich meine Sympathie, das kommt ja noch aus den Henri-Zeiten her und finde ich schon cool, dass sie im Finale sind und es macht es mir natürlich sehr, sehr leicht, Arsenal die Daumen zu drücken im Finale, weil ich dieses Konstrukt PSG natürlich zutiefst verabscheue.
Und darüber sprechen wir gleich, denn bevor wir die deutsche Brille absetzen, ein ganz kleiner Hinweis.
Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu ND. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu ND.
Und wenn Sie die 25. Minute geschaut haben, dann wird Ihnen, gucken Sie sich das Spiel heute nochmal in der Mediathek in der Zeitlupe an, dann werden Sie sehen, dass Conny Leimer dem portugiesischen Schiedsrichter was zusteckt. In dem Moment hat er ihm nämlich so eine kleine Visitenkarte zugesteckt und hat gesagt, hier, guck mal, das ist die Homepage von Indeed. Kannst dir einen neuen Job suchen, du Pfeife. Und da machst du das.
Ich wäre tatsächlich noch ein bisschen anders reingegangen. Mir tut es so leid für Niklas Süle, dass er nach diesem Hinspiel für sich entschieden hat, das ist nicht mehr das Niveau, auf dem ich mithalten kann. Hätte er mal einen Tag länger gewartet, sich das Rückspiel angeschaut, hat er gesagt, gut, ein Jahr spiele ich noch für Borussia Dortmund. Jetzt hat er aber zum Sommer, hat der gute Niklas Süle sein Karriereende bekannt gegeben. Das heißt, der ist auf jeden Fall auf Jobsuche. Und lieber Mike, was macht denn Niklas Süle jetzt, wenn er sagt, ich will was ganz Neues machen, weil Fußballprofi liegt ja hinter mir?
Der hört natürlich als erstes mal Fußball MML und dann weiß er, das ist ja der Podcast. Mit dem Hinweis von Indeed, dass nämlich Indeed die größte Jobplattform weltweit ist und damit Millionen aktueller Stellenanzeigen bietet. Indeed ist kostenlos und einfach zu bedienen und mit Arbeitgeberbewertungen und Gehaltsinformationen unterstützt Indeed euch dabei, den passenden Job und Arbeitgeber für eure Zukunft zu finden. Deswegen geht Niklas Süle natürlich heute jetzt sofort auf de.indeed.com/Eintracht.
Nach ein Indeed. Ja. Also ja, geht er nach ein Indeed und genau.
Interessanterweise, ich wäre auch anders eingestiegen in diesen Werbeblock.
Ihr werdet alle anders sein. Dann zeig doch mal, Mike, dann lass uns das doch Gefühl mal daran hatte, teilhaben, wie du eingestiegen
weil
wärst.
Weil ich nämlich das Gefühl hatte, zum ersten Mal in 9 Jahren Fußball-MML bin ich derjenige, der die Werbung hier ankündigt und unsere kleine Plauderei hier unterbricht, sondern Lukas macht das. Das hat mich geschockt und da hatte ich gedacht, muss ich mir jetzt einen neuen Job suchen. Ja.
Das ist richtig.
Ja, und dann bin ich natürlich auf de.indeed.com/Eintracht schon mal gegangen und habe mein Profil erstellt, den Lebenslauf hochgeladen und super easy bin ich jetzt gerade dabei, einen passenden Job zu finden für mich.
Und Plot-Twist, du hast dich beim BVB als Niklas Süle beworben.
Genau so ist es. Also, die Lösung heißt also Indeed, wenn ihr einen Job sucht und wenn ihr vor allen Dingen effizient bei der Jobsuche unterstützt werden wollt, mit zielsicherer Bewerbung, mit KI-gestützten Jobvorschlägen und zudem auch der Hilfe für die Vorbereitung auf das Jobinterview. Alles das bietet Indeed, ist euer Partner an eurer Seite im hart umkämpften Arbeitsmarkt. Deswegen, wenn ihr einen Job sucht, geht auf de.indeed.com/Eintracht.
Danke für diese Abmoderation, lieber Mike. Du bist unser Indeeder Thomas Heck.
Das war die Werbepause mit den Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
Das war die Werbung. Das hier ist das Spiel, wo wir normalerweise dann auch die deutsche Brille aufgesetzt haben. Arsenal gegen Atlético. Auch das ein Spiel, in dem relativ wenig Tore gefallen sind. Um es mal so zu sagen, es ist nur eins gewesen. Arsenal gewinnt 1-0 gegen Atlético. Abstauber von Saka. Das entschied das Rückspiel zugunsten der Gunners. Damit erreicht Arsenal sein erstes Champions-League-Finale seit genau 20 Jahren. Atlético wiederum muss weiterhin auf den ersten Champions-League-Sieg seiner Vereinsgeschichte warten.
Und damit kommen wir zu Fakten. Digga, ich habe wirklich überhaupt keinen Bock, über dieses Spiel zu sprechen. Ich habe wirklich, mir ist so die Lust vergangen, ey. Es ist alles gut. Ich freue, also wir können es ganz einfach machen. Ich freue mich für den Daily, weil ihr recht hattet mit eurer Prognose. Arsenal wird es. Es ist neben PSG und den Bayern die beste Mannschaft dieser Champions League-Saison ins Finale eingezogen. Haben die überhaupt, krieg's nicht mehr ganz auf die Kette, haben die überhaupt ein Spiel verloren? Nein. Also sie haben ja ganz lange überhaupt kein Tor kassiert.
Nein, kein Spiel verloren.
Also sie
verloren.
Haben in dieser ganzen Vorrunde ganz ewig überhaupt kein Tor kassiert. Ja. Ich glaube, sie haben kein Spiel verloren. Also selten ist eine Mannschaft verdienter ins Finale eingezogen. Was so ein bisschen wie so ein kleiner Schatten über die Saison liegt, ist der Hänger zwischendurch. Dass man so dachte, geil, also sie haben ja die gesamten Standards im europäischen Fußball nach oben korrigiert, beziehungsweise mit Standards die Standards verschoben. Also sie haben ja dieses ganze Eckengame und wie dann im 16er und im 5-Meter-Raum geschoben wird und dass da plötzlich 22 Mann vorm Keeper stehen und so. Es ist ja alles verrückt. Sie haben ja wirklich eine Revolution angeschoben und es hat auch teilweise wirklich Spaß gemacht, diesen Kraftfußball sich in dieser Vorrunde anzuschauen. Sie haben die Bayern überragend und sehr überzeugend geschlagen in dieser Vorrunde und sie sind deshalb auch ein verdienter Finalist, aber man hatte so zwischendurch das Gefühl, dass sie auf dem Zahnfleisch einlaufen. Dieses Rückspiel war dann nochmal sozusagen ein Rückgriff in den Herbst des vergangenen Jahres. Da haben sie nochmal gezeigt, dass sie auch gelernt haben. Und wie gesagt, verdienter Finaleinzug und man kann ihnen jetzt gegen PSG auch durchaus die Daumen drücken.
Das Duell der Spanier. Der Trainer, ne?
Ein spanisches
Duell.
Ja, auf jeden Fall. Man kann vielleicht einen Punkt noch mit rausnehmen, was Arsenal angeht, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, die Delle, mit der sie ins Halbfinale gekommen sind. Da haben ja schon alle geunkt und gelacht. Guck mal, Gunners doing Gunners things, nämlich hinten raus die Saison mal wieder zu verkacken. Und in diesem Jahr ist es insofern zumindest anders, dass sie sich wieder gefangen haben. Sie führen wieder in der Premier League mit 2 Punkten vor City, nachdem sie kurzzeitig die Tabellenführung abgegeben haben. Und sie haben sich insoweit eben stabilisiert, dass sie sehr, sehr, das kommen wir ja gleich auch noch in den Fakten, dass sie sehr, sehr verdient in dieses Finale einziehen. Also ich bin mal sehr gespannt. Sie heißen ja in England die Vize-Gunners, ne? Wie Vizekusen, ist ja klar.
Ja.
Und haben jetzt wieder eben die große Chance aufs Double, also Champions League und Premier League zu gewinnen.
Ja, anders als die späten Guardiola Bayern haben sie sich das tief zur richtigen Zeit genommen. Also ja. diese Delle war wirklich dann so im Februar, März, wo man dachte, oh, das wird jetzt wieder so eine typische Arsenal-Saison, jetzt können sie aus eigener Kraft Meister werden, jetzt gehen die in dieses Champions League-Finale. Aber eine Sache muss man sagen, sie gehen als krasser Außenseiter trotzdem in dieses Endspiel. Und eine Sache ist, nicht nur, weil sie, glaube ich, die etwas schlechtere Mannschaft sind im Vergleich zu PSG, sondern weil sie natürlich die eigene Historie als Rucksack tragen. Sie sind ja das zweite Mal jetzt im Champions-League-Finale in ihrer Geschichte, das letzte Mal, Micky, du wirst dich erinnern, vor 20 Jahren, also sie feiern ihr eigenes Jubiläum, vor 20 Jahren gegen Barca. Und große Empfehlung, ich schaue gerade die Ronaldinho-Doku auf Netflix. Es ist ein Dreiteiler. Da müssen wir nochmal irgendwann gesondert drüber sprechen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und es ist ja das Ronaldinho-Barca gewesen mit einem jungen Messi, der sich allerdings im Achtelfinale gegen Chelsea verletzt hat und deshalb im Finale fehlte. Das war Eto'o, Ronaldinho, Julie, Deco, Van Bommel, Ed Mielzon. Das war ein geiles Barca.
Frank Rijkaard Trainer.
Van Bronckhorst auf dem Flügel, Puyol, Marquez in der Innenverteidigung, Victor Valdez im Tor. Das war schon eine geile Truppe. Aber Arsenal war ja sozusagen der Fortsatz der Invincibles. 2004 Invincibles, 2006 viele aus der Mannschaft noch dabei. Und ich finde, es ist das beste Arsenal aller Zeiten gewesen mit Fabregas, Pires, Jungberg, Klepp, Gilberto Silva, Henri, Ashley Cole, Sol Campbell, Kolo Touré, Eboué und Jens Lehmann. Und ich finde auf dem Papier, auch wenn es diese überragende Ronaldinho-Barca war, war Arsenal nicht schlechter und hat es dann, weil sie aber Arsenal sind und diese entscheidenden Spiele nicht gewinnen können, eben doch verkackt dank dem Bekloppten mit der Kettensäge.
Ach, richtig.
Weil der nämlich so, wie er den Schuppen da am Tegernsee auseinandergenommen hat, hat er nämlich Eto'o, glaube ich, von den Beinen geholt.
Eto'o weggeflext wie so ein Carport.
Und hat einfach so früh diese rote Karte bekommen, weshalb sie dann einer weniger waren. Also sie haben auch das Endspiel, wo sie wirklich die Mannschaft dafür hatten, verloren. Mhm. Und ich denke einfach, es ist historisch nicht gewachsen. Es ist nicht in der DNA dieses Vereins, solche Spiele zu gewinnen.
Wie wir aber auch an Leverkusen unter Xavi Alonso gesehen haben, man kann solche DNA-Ketten auch mal durchbrechen. Das kann ja durchaus gelingen. Deswegen ist mein Tipp, Arsenal gewinnt ein wenig überraschend gegen PSG 3-1 Finale. Und alle sagen, was ist denn jetzt passiert? Haben die sich wirklich aufgespart fürs Finale? Mark my words, sagt man so schön.
Also ich sag mal, 5 Tore wird Paris auf keinen Fall im Finale schießen, wie im letzten Jahr.
Nein,
aber das glaube ich auch nicht.
Weil ja auch, und ich nehme mal einen Fakt auf jeden Fall schon mal mit raus, da werden wir gleich ja noch ein bisschen zu kommen, zu den Fakten dieses Halbfinals. Arsenal hat nicht nur dieses Finale ungeschlagen erreicht, sie haben insgesamt nur 6 Gegentreffer kassiert.
Das ist unfassbar.
Ey. Und davon,
das ist ja wirklich.
Und davon, das ist 4, die beste. Und davon 4, das darf man nicht vergessen, davon 4 im Halbfinal-Hinspiel.
Wahnsinn.
Aber dann ist es grotesk. Doch auch ein unglaublich würdiges Finale am Ende. Auch wenn natürlich wir lange auch über den Turnierbaum gesprochen haben und dass es schade war, dass die Bayern auf PSG schon im Halbfinale treffen mussten. Aber wenn man es jetzt gesehen hat und dieses eine Tor mehr von PSG gegen die Bayern, dann trifft die beste Offensive des Kontinents auf die beste Defensive. Und das ist eigentlich das, was man sich von so einem langen Wettbewerb dann wünschen sollte. Also es ist am Ende haben sich die beiden Teams halt da durchgesetzt, bei denen man in der Vorrunde gesagt hat, oh, das sind aber auch wirklich, das sind die Truppen, auf die man schauen muss. Und dann guckte man natürlich die Bayern in diesen Kreis hinein mit der deutschen Brille. Ein bisschen kurzsichtig auch, muss man sagen, an dieser Stelle. Aber man hat sie mit reingeguckt, zu Recht, weil sie eben diesen fantastischen Fußball gespielt haben. Aber am Ende ist es dieses Finale, das es auch sein sollte.
Ist auch lustig, dass ich gerade gesagt habe, und davon 4 im Hinspiel, weil die Gunners natürlich gar nicht gegen Bayern gespielt haben. Oh Gott.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Du warst sehr lange auf der OMR.
Ja, das stimmt allerdings.
So, wir nicken das auch nur noch ab.
Ja.
So, Das ist okay. Also man muss ja sagen, die gegen, also Arsenal gegen PSG, als sie die 6 Tore im Hinspiel bekommen haben, das sind die einzigen 6, die sie kassiert haben. Sie sind hier immer noch bei die Königsklasse von Fußball MML.
Ja.
Wahnsinn. Deswegen gehen wir gleich zu Fakten, Fakten, Fakten. Und ich beginne.
Jawohl.
Mike, ich nehme dir das jetzt ab.
Vielen Dank.
Atletico erlebte gegen Arsenal zum 7. Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Champions League Halbfinale. Der Henkelpott ging trotzdem noch nie an die Rochi Blancos. Das wird first auch so bleiben.
Arsenal wiederum, und das ist etwas, da müssen wir wirklich mal drüber reden. Arsenal erreicht das Finale nach 14 Pflichtspielen ohne einzige Niederlage. In diesen 14 Spielen blieben sie 9-mal ohne Gegentor und kassierten auch insgesamt nur 6 Gegentreffer, Klammer auf, und davon 4 gegen die Bayern im Halbfinal-Hinspiel. Oh Gott. So, wir haben noch einen.
Ja, wir haben sogar noch 2. Das wird ja immer besser. Durch das Ausscheiden gegen PSG hält Bayerns Halbfinalfluch weiter an. Bereits 6-mal verloren die Bayern ihr Halbfinal-Hinspiel. Kein einziges Mal konnten sie dieses Ergebnis im Rückspiel noch einmal umbiegen.
Der Halbfinalfluch.
PSG erzielte am gestrigen Abend seinen 44. Treffer, davon alleine
6 gegen Arsenal im Hinspiel.
Genau so. Also den 44. Treffer in der laufenden Champions League-Saison. Damit sind die Franzosen nur noch ein Tor vom All-Time-Record entfernt. In der Saison 99-2000 gelang dem FC Barcelona 45 Treffer.
So. Machen wir es schnell mit der Ingrid der Woche, weil ich habe noch eine Überraschung für euch.
Ja.
Hier stehen 2 Spieler zur Auswahl. Zum einen Bukayo Saka. Der Engländer erzielte den Siegtreffer gegen Atletico und machte somit den Finaleinzug perfekt. Du siehst, es braucht so wenig, um die Ingrid der Woche werden zu können, weil so wenig passiert ist. Und William Pacho, der Ex-Frankfurter, hielt die Bayern-Offensive um Kane und Ulisse in Schach und erntete nach dem Spiel auch den Man of the Match von der UEFA.
Na, relativ eindeutig Pacho,
ja,
oder?
Ja.
Weil der stand ja dann letzten Endes sinnbildlich für das, was den Bayern gestern nicht gelingen mochte. Und also bei aller Liebe für Saka, aber so ein Abstauber, sorry, also das ist unter unserer Würde. Ja.
Dann ist das so, pass auf, was ist das für ein geiles vorläufiges Ende und ein vorläufiger Höhepunkt für einen Indeed Champions League Podcast, wenn der Ex-Frankfurter nach dem Halbfinale Ingrid der Woche bekommt.
So, bitte, also das ist doch Wahnsinn. Alles durchgeskriptet. Fußballmafia, MML.
Ich habe noch einen für euch als Rausschmeißer, weil es gerade so viel Spaß macht. Ich habe euch ein Ranking mitgebracht.
Nein.
Weil es ja das Finale PSG aus Frankreich gegen Arsenal ist, die ihre größte Zeit unter Arsène Wenger hatten, ist natürlich das Ranking diese Woche Franzosen in der Geschichte von Arsenal London.
Ah, warte, Moment. Da kann ich sofort.
Es ist
Axel Witzel.
Perfekt. Ja. Also, Mike beginnt.
Ja.
Okay. Ihr wisst, wie es läuft, ne?
Ja.
Wir haben es jetzt oft genug gemacht.
Ja.
Sylvain Viltor.
Oh.
7.
Oh, das ist gut. Mike, du bist schlau. Du hast gelernt aus den letzten
Jahren. Ja, allerdings.
Mickey.
1.
Samir Nasri.
Samir Nasri, auch nicht schlecht.
Pass auf, du hast noch die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, die 8, die 9, die 10.
Nimm die 4, ich nehme die 4. Nasri war schon sehr gut.
Sehr gut. Mike, Michael Silvestre.
Die Bremer Legende.
Die 8.
Silvestre oder wie er bei Bayern hieß, kein Neuer. Was hast du gesagt?
Gott, die 8.
Emmanuel Petit.
Auch wichtiger Spieler für Arsenal. Ja, sehr wichtiger Spieler. Dann gebe ich dem die 4. Komm.
Die haben wir doch bei Samir Nasri schon vergeben.
Ja, habe ich dem nicht die 5 gegeben?
Dann gibt doch
dann Petit die 5.
Das ist doch super.
Petit die 5.
Ja. Mike, Mathieu Flamini.
Den kenne ich nicht. 10.
Okay,
wenigstens
ehrlich. Wehe, einer nimmt mir die 1 weg, weil die kriegt natürlich Thierry Henry. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal irgendwie parken, einloggen.
Ach, jetzt wird dir schon gespoilert.
Ja, so, den habe ich soeben aus dem Ranking gelöscht und durch William Gallas ersetzt. So ist der gar nicht vorgekommen. Nein, pass auf. Robert Pires.
Ah, scheiße, ey. Auch so ein
1, 2 oder 3? Letzte Chance vorbei.
Ich glaube, ich würde Pires die 2 geben.
Ja, gib mir Pires die 2, hätte ich, glaube ich, auch mal. So, Mike, den könntest du kennen.
Na?
Olivier Giroud.
Den kenne ich natürlich und der kriegt die 3.
bekloppt. Micky, schön, dass du ihn bekommst. Nikola Anelka.
Ach scheiße. Also, Anelka war zu der Zeit, als er bei Arsenal war, da ging es ja bei ihm gerade erstmal richtig los. Also mit Arsenal, ja. Es war nicht seine erste Station, glaube ich, aber es war mit die, wo er am, also wo man dachte, holy fuck. Und noch heute schwärmen alle Arsenal-Mitspieler von ihm und seinen Fähigkeiten, weil er aber ein Wandervogel ist und auch gar nicht so lange da gewesen ist. Und die Plätze, glaube ich, also 2, 3, 4, 5 alle schon weg sind, kriegt er die 6.
Perfekt. Witzig auch, dass er bei uns in fast allen Rankings stattfinden könnte. Ehemalige Monsterzocker von PSG, Franzosen bei Arsenal und ich glaube, wenn man wirklich in seine Biografie geht, vergessene Bundesliga-Stürmer. Ja. Er ist so ein Wandervogel. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben nur noch die 1 und die 9. Und ihr wisst, wer als letztes kommt. Sein Name fiel schon. Aber jetzt kommt zum in der Vorschlussrunde kommt Patrick Vieira.
Ach scheiße. Nein.
Mike, Patrick Vieira, 1 oder 9?
9.
9. Oh. Und Micky, Thierry Henry. Oh.
Den kenne ich nicht.
Dann gehen wir doch. Fantastisches Ranking. Also, Thierry Henry auf der 1.
Ich kenne den nur von New York, von Red Bull New York. Wo war der denn sonst noch?
Ist das schön. Robert Pires auf der 2. Olivier Giroud auf der 3, warum auch immer. Samir Nasri auf der 4, Emmanuel Petit auf der 5. Nicola Anelka auf der 6, Sylvain Vettor auf der 7, Mikael Silvestre auf der 8, Patrick Vieira natürlich auf der 9 und Maradona auf der 10. Pass auf, Mathieu Flamini, der Franzosen-Maradona auf der 10. Ja,
wieder nichts gelernt, ey. Landet Vieira auf der 9, ey.
Aber echt, das ist unglaublich, weil ich musste wirklich 10 aussuchen, weil William Gallas, Gael Clichy, Koscielny, da waren so viele noch, die man hätte nehmen können. Es ist unfassbar. Da siehst du einfach diese riesen Fußspuren von Arsène Wenger, der gesagt hat, nö, ich hol einfach alle meine Landsleute.
Frau Schenkel-Mafia.
Gut, haben wir es doch.
Ja, so, na dann. Dann haben wir ein Finale, das da heißt PSG gegen Arsenal, findet statt in Budapest. Und zwar am
Budapest. Man sagt ja Budapest. Budapest. Man sagt ja Oslo und nicht Oslo. Ja. Budapest.
Und zwar am 30. Mai. Und das bedeutet natürlich die letzte Indeed-Folge in dieser Saison. Hört ihr dann nach dem Finale. Für heute war es das. Fast ist sie in den Büchern. Die Champions-League-Saison 25-26. Und ich würde mal sagen, Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker bedanken sich fürs Zuhören. Aber das letzte Bourmont kommt vom Kollegen Vogelsang.
Man muss sagen, Gratulation an Julian Nagelsmann. Er hat hochgepokert mit dem Länderspiel am 31. Mai in Mainz gegen Finnland. Er hat gesagt, mal gucken, ob es die Bayern bis ins Champions-League-Finale schaffen. Es hat nicht geklappt. Wir können also sozusagen mit der Nationalmannschaft mit voller Kapelle auflaufen. Herzlichen Glückwunsch, Jule.
Well done.
Well done und euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
Küsse.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.